Aus dem Medienhaus in Balderschwang begrüßt sie Renate Mewes zur Sendung Spiritualität. Ein herzlicher Gruß auch an die Hörer von Radio Maria Südtirol, die uns jetzt zugeschaltet sind. In unserer Reihe Leben mit der Eucharistie stellen wir Ihnen Heilige vor, die in inniger Verbundenheit mit der Eucharistie gelebt haben. Heute schauen wir auf das eucharistische Leben der heiligen Clara von Assisi. Dazu darf ich unseren Gast, Herrn Professor Christoph Ohli, begrüßen. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen und grüß Gott.
Ja, vielen Dank. Grüß Gott, Frau Mewes.
Professor Ohli ist Referent seit 2003 bei Radio Horeb. In seiner letzten Reihe hat er uns weltweite marianische Heiligtümer vorgestellt. Professor Ohli hat zusammen mit anderen Diözesanpriestern die Priestergemeinschaft Pater Thomas Morales gegründet und leitet das Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria und ist zudem Studiendekan der Theologischen Fakultät Trier. Die Eucharistie ist eine Quelle, die unser Leben und die ganze Welt in der Liebe Christi erneuert. Wir freuen uns jetzt auf eine Ausführung von Professor Christoph Ohli in der Reihe Leben mit der Eucharistie mit Blick auf die heilige Clara von Assisi.
Ja, herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser Sendung über die heilige Clara von Assisi und die Eucharistie. Im November des vergangenen Jahres hat Papst Franziskus im Rahmen seiner wöchentlichen Generalaudienzen eine neue Katechese-Reihe begonnen. Sie steht unter dem Thema der Sakramente und hier insbesondere der Messfeier, der Eucharistie. Mit den Katechesen möchte der Papst den Gläubigen das Wesen und die Struktur der Messfeier nahebringen. Und zwar nicht allein zur Erlangung eines theoretischen Wissens, sondern vornehmlich für den erforderlichen persönlichen Mitvollzug der Messfeier. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Gläubigen die Messe inniger und bewusster mitfeiern können, wenn sie ihre wesentlichen Vollzüge und deren Bedeutungen kennen. Theoretisches Wissen bringt zwar jetzt nicht automatisch ein bewussteres Mitfeiern mit sich. Dazu gehört neben der Gnade Gottes ja auch der konkrete Wille des Menschen, dies auch wirklich zu tun und zu vollziehen. Doch ist die innere Kenntnis der Eucharistiefeier, ihres Ablaufes, die Bedeutung der verschiedenen Elemente der Feier, eine nicht unwesentliche Voraussetzung für deren bewusste, persönliche und auch geistlich fruchtbare Mitfeier, die nicht mit dem Empfang der Kommunion beendet ist, die nicht am Ausgang der Kirche wieder abgelegt, sondern im Alltag der christlichen Existenz fortgeführt wird. Nicht umsonst heißt es ja am Ende der Messfeier, ite missa est, was übersetzt eigentlich viel mehr als das bedeutet, was wir mit gehet hin in Frieden auszudrücken gewohnt sind. Nicht Frieden im Sinne von Schläfrigkeit und Nichtstun ist gefordert, nein, ite missa est heißt wörtlich geht, es ist Sendung, was so viel bedeutet wie geht, ihr seid gesandt, geht. Seid Gesandte des Herrn, seid Menschen der Eucharistie. Was aber kann das bedeuten? In der ersten Katechese dieser Eucharistie-Reihe betonte Papst Franziskus die grundsätzliche Bedeutung der Sakramente, besonders der Eucharistiefeier. Und zwar mit einem Gedanken, der uns gut als Einstieg in unsere heutige Sendung dienen kann. Der Papst sagte damals, ich zitiere ihn, es ist sehr wichtig, zu den Grundlagen zurückzukehren, das Wesentliche zu entdecken durch das, was man in der Feier der Sakramente berührt und sieht. Die Bitte des heiligen Thomas, die Male der Nägel im Leib Jesu sehen und berühren zu dürfen, ist der Wunsch, Gott irgendwie berühren zu können, um an ihn zu glauben. Warum der heilige Thomas den Herrn bittet, ist das, was wir alle brauchen. Ihn sehen, ihn berühren, um ihn erkennen zu können. Die Sakramente kommen diesem menschlichen Bedürfnis entgegen. Die Sakramente und insbesondere die Eucharistiefeier sind die Zeichen der Liebe Gottes, die Königswege, um ihm zu begegnen. Soweit Papst Franziskus. Sakramente und hier besonders die Eucharistiefeier berühren uns nach den Worten des Papstes also mit Gott. Ja, mehr noch, sie ziehen uns in die Gegenwart Gottes hinein. Das sehen wir an den einzelnen Sakramenten auf unterschiedliche Weise. So verbindet uns zunächst die Taufe mit Jesus Christus. Wir werden in sein Leben, in sein Sterben, in sein Auferstehen hineingetaucht. Daher kommt ja das Wort der Taufe. Wir sprechen hier von der Gleichgestaltung mit Christus und von der Eingliederung in seinen Leib, der die Kirche ist. So können wir dann mit dem heiligen Paulus bekennen, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Oder denken wir an die Firmung. Sie bestärkt uns mit den Gaben des Heiligen Geistes und zieht uns in dessen geistliche Atmosphäre hinein, um Träger und Zeugen des Glaubens in der Welt, aber auch im Kampf gegen das Böse zu sein. Nicht umsonst wird uns ja in der Firmung die Stirn gesalbt, damit wir im sprichwörtlichen Sinne die Stirn haben, dem Bösen zu widerstehen und tatsächlich das Gute, das Wahre, das Schöne des Glaubens an Gott zu tun. Oder denken wir an die Beichte. Die Beichte reinigt uns von Neuem von unseren Sünden und macht uns mit Hilfe der barmherzigen Liebe des Erlösers, der dafür das Instrumentarium des Priesters, seine Stimme, sein Tun, sein Handeln verwendet, zu jenen Heiligen, wie Paulus die Christen allgemein bezeichnet, also zu jenen Menschen, die mit Christus so eins sind, dass sie in und durch seine Heiligkeit leben und den Weg der Heiligkeit, bestärkt durch seine barmherzige Liebe, von Neuem weitergehen. Und so könnten wir, liebe Hörerinnen und Hörer, im Prinzip nun mit allen weiteren Sakramenten fortfahren. Sakramente lassen uns Gott berühren und Gott zieht uns durch die Sakramente in sich hinein. Doch das erhabenste Sakrament unter ihnen ist die Eucharistie, die Messfeier, in der der Priester durch die in der Weihe empfangene Konsekrationsvollmacht in der Person Christi sein Kreuzesopfer gegenwärtig setzt und wir alle Gläubigen, im Zeichen des Mahles Christus selbst in der Kommunion mit Leib und Blut empfangen dürfen. Auf diese Weise wird uns Christus zur Nahrung des neuen, des ewigen Lebens, das er uns in Tod und Auferstehung erwirkt und in der Taufe geschenkt hat. Er nimmt von Neuem Wohnung in uns. So macht er sich uns zum Unterpfand des ewigen Lebens, ja zur Speise der Unsterblichkeit. Durch die Feier der Messe und den Empfang der Kommunion sind wir mit ihm auf unüberbietbare Weise verbunden. Und wir dürfen erkennen, ja, dass wir ohne ihn, ohne die Eucharistie, als Christen nicht zu leben vermögen. Doch noch einmal die Frage, wie können wir das, was wir jetzt gerade versucht haben zu formulieren, denn als Christen inniger vollziehen und fruchtbarer leben? Wie können wir zu solchen eucharistischen Menschen werden, von denen der heilige Johannes Paul II. Vor allem im Blick auf die Gottesmutter Maria, aber auch im Blick auf uns alle sprach, um die Wirkkraft der Eucharistie, also von Christus selbst in uns zu bezeugen? Nun, eine große Hilfe dafür können uns die Heiligen der Kirche sein. Vor allem jene, deren Leben sich durch eine besondere und bemerkenswerte, ja, weil das Leben durchdringende Liebe zur Eucharistie ausgezeichnet hat. Auf einige von ihnen schauen wir in dieser Sendereihe im Verlauf dieses Jahres, indem wir den 15. Jahrestag der Veröffentlichung der Eucharistie-Enzyklika von Johannes Paul II. Mit dem Titel Ecclesia de Eucharistia vivit, also die Kirche lebt von der Eucharistie, begehen dürfen. Mit dieser Sendereihe nehmen wir daher den Vorschlag und auch die Bitte des heiligen Papstes auf, die eucharistischen Heiligen von Herzen zu verehren und sie um ihr ermutigendes Vorbild, aber auch um ihre wirkmächtige Fürsprache für die Kirche und für uns alle zu bitten. In der heutigen Sendung gehen wir einen Schritt weiter durch die Kirchengeschichte und wenden uns nach dem heiligen Ignatius von Antiochien, heute einer Heiligen des hohen Mittelalters zu, der heiligen Clara von Assisi. Auch sie wollen wir in einem ersten Schritt zunächst von ihrer Persönlichkeit her ein wenig kennenlernen, um sie dann sozusagen um ihre eucharistische Lehre für uns zu bitten. Heilige Clara, ja, sag uns, wie können auch wir heute zu solchen eucharistischen Menschen werden, wie du uns als Heilige vor Augen stehst. Halten wir nun, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir uns der heiligen Clara von Assisi zuwenden, noch einen Moment inne, indem wir uns im Hören des eucharistischen Liedes »Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir« zugleich von Worten der heiligen Clara leiten lassen, die uns mitten in den Blick Jesu, in den Blick Gottes hineinführen wollen. Auf diese Weise wissen wir uns dann auch in diesen Momenten unserer Sendung in seiner Gegenwart. Ja, wir wissen uns von ihm angeschaut und geliebt. So sprechen wir mit der heiligen Clara: Stelle dein Gemüt vor den Spiegel der Ewigkeit. Stelle deine Seele in den Glanz der Glorie. Stelle dein Herz vor das Bild des göttlichen Wesens und wandle dich selbst durch Betrachtung ganz zum Bilde seiner Gottheit, damit auch du empfindest, was seine Freunde empfangen, wenn sie die verborgene Süßigkeit verkosteten, die Gott selbst von Anbeginn denen bereitet hat, die ihn lieben. Wer ist Clara von Assisi? Vielleicht sind einige von Ihnen, liebe Hörerinnen, bei der Taufe nach ihr benannt worden, sodass sie den Namen dieser großen Heiligen der Kirche tragen dürfen. Sie alle möchte ich an dieser Stelle begrüßen und Ihnen das Geleit und die Fürsprache Ihrer Namenspatronin sowie Ihre tiefe Liebe zur Eucharistie erbitten. Seien Sie als Clara in dieser Sendung besonders herzlich willkommen. Um die heilige Clara von Assisi ein wenig besser kennenzulernen, möchte ich an dieser Stelle auf eine Katechese von Papst Benedikt dem 16. zurückgreifen, mit der er sich am 15. September 2010 dieser Aufgabe gestellt hat und in der er die heilige Clara und ihr Lebenszeugnis als ein Beispiel zahlreicher mutiger Frauen darstellte, die, so sagt er, einen entscheidenden Anstoß zur Erneuerung der Kirche geben konnten. Denn die Reform der Kirche, das wissen wir, ist nicht vornehmlich eine Angelegenheit, die am Schreibtisch entschieden wird. Reform beginnt im Herzen eines jeden Gläubigen, der sich von neuem Christus zuwendet und sich von ihm leiten lässt. Wo der Einzelne neu beginnt, da wird die Kirche neu, da wird sie in ihre Reform gebracht. Vieles von Claras Leben und Wirken kennen wir aus zeitgenössischen Biografien, wie die des Thomas von Celano, eines Franziskaners und Chronisten des Ordens, sowie aus den Akten des Heiligsprechungsprozesses, der nur wenige Monate nach Claras Tod eingeleitet wurde und deshalb auch zahlreiche Bezeugungen jener Menschen sammeln konnte, die für längere Zeit mit der heiligen Clara persönlich gelebt und gewirkt hatten. Wenn wir diese Zeugnisse durchforsten, wenn wir sie lesen, dann erscheint vor uns ein Bild dieser Heiligen, von dem wir jetzt einige Aspekte kurz skizzieren können. Clara, oder wie es auch so schön im Italienischen heißt, Chiara, wurde als Tochter des adeligen Favarone di Offreduccio di Bernardino und seiner Frau im Jahre 1193 geboren. Das Vorbild des heiligen Franziskus von Assisi, den sie im Dom zu Assisi hatte predigen hören, beeinflusste sie sehr stark. Und so verließ sie in der Nacht zum Palmsonntag des Jahres 1212 mit noch nicht 19 Jahren ihr wohlhabendes Elternhaus und legte in der kleinen Kirche Portiuncula das Gelübde eines Lebens nach den evangelischen Räten ab. Also den evangelischen Räten im Sinne der Räte des Evangeliums, des Gehorsams, der Armut und der Jungfräulichkeit. Es war der heilige Franziskus von Assisi persönlich, der sie dann mit einem ärmlichen Gewand bekleidete und ihr als einem äußeren Zeichen die Haare abschnitt, wie es damals für einen gottgeweihten Christen üblich war. Clara widmete sich fortan der Nachfolge Christi in radikaler Armut. Benedikt XVI. Deutet dies mit folgenden Worten. Er sagt, von diesem Augenblick an war sie zur jungfräulichen Braut des demütigen und armen Christus geworden und weihte sich ihm vollkommen. Wie Clara und ihre Gefährtinnen wurden zahllose Frauen im Laufe der Geschichte angezogen von der Liebe zu Christus, der in der Schönheit seiner göttlichen Person ihr Herz erfüllt. Und durch die Berufung der geweihten Jungfrauen zur mystischen Ehe zeigt sich die ganze Kirche als das, was sie für immer sein wird, die schöne und reine Braut Christi. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein wichtiger Gedanke, dass die Ordensfrau, dass die geweihte Frau im Gehorsam, in der Armut und in der Jungfräulichkeit sich Christus vermählt und damit zu einem Urbild für die Kirche wird. Die Kirche als die schöne und reine Braut Christi, für die er sein Leben hingibt, für die er am Kreuz stirbt, für die er den Tod besiegt und in der Kraft seiner Auferstehung neues, ewiges Leben erwirkt. Und wir alle, die wir durch die Taufe in diese Kirche eingegliedert wurden, gehören zu dieser Braut und sind damit von Christus geliebt. Daran erinnern uns die gottgeweihten Frauen auf eine ganz besondere Weise. Und wir dürfen für dieses Zeichen, für dieses Zeugnis ganz besonders dankbar sein. Und vielleicht denken wir einmal genau daran, wenn wir heute oder morgen oder in den nächsten Tagen wieder eine gottgeweihte Frau als Ordensfrau oder als Frau in den Säkularinstituten oder als geweihte Jungfrau in einer einzelnen Berufung sehen. Und der emeritierte Papst zitiert dann in seiner Katechese weiter aus einem Brief der heiligen Clara an die heilige Agnes von Prag, die ebenfalls ihren Spuren folgen wollte. Sie spricht darin Christus, ihrem geliebten Bräutigam, mit rührenden Worten zu. Wenn ihr ihn liebt, seid ihr keusch. Wenn ihr ihn berührt, werdet ihr noch reiner. Wenn ihr ihn aufnehmt, bleibt ihr Jungfrau. Seine Macht ist stärker, seine edle Art erhabener, sein Aussehen schöner, seine Liebe holder und alle seine Anmut feiner. Von seinen Umarmungen seid ihr schon umfangen. Er hat eure Brust mit kostbaren Steinen geschmückt und euch gekrönt mit einer goldenen Krone, dem ausdrücklichen Zeichen seiner Heiligkeit. Der heilige Franziskus brachte diese geistliche Braut Christi, wenn wir es so sagen können, diese geistliche Braut Christi mit dem Namen Clara, in der Ermangelung eines eigenen Klosters zunächst bei Benediktinerinnen unter. Doch schon nach 16 Tagen folgte ihr ihre leibliche Schwester, die heilige Agnes von Assisi, in die Berufung als gottgeweihte Jungfrau. Und weitere Frauen kamen schnell hinzu. So siedelten nach der Feststellung der Kapelle von San Damiano Clara und ihre Schwester zusammen mit all den Frauen, die sich ihnen angeschlossen hatten, dorthin hinüber. In diesem Kloster San Damiano lebte Clara über 40 Jahre lang, bis zu ihrem Tod im Jahre 1253. Benedikt XVI. Verweist in seiner Katechese über Clara auf einen Text, der über die Anfangsjahre im Kloster gute Auskunft gibt. Es handelt sich dabei um den Bericht des flämischen Bischofs Jakob von Vitry, der zu dieser Zeit Italien besuchte und von dieser neuen, jungen Ordensgemeinschaft tief beeindruckt war. So hält er in seinem Bericht fest, dass er eine große Zahl von Männern und Frauen aller sozialen Schichten vorgefunden habe, die, so wörtlich nun, alles für Christus verlassen hatten und der Welt entflohen waren. Sie nannten sich Minderbrüder und Minderschwestern und genießen große Achtung beim Papst und bei den Kardinälen. Die Frauen leben gemeinsam an mehreren Städten unweit der Städte. Sie erhalten nichts, sondern leben von ihrer Hände Arbeit. Und es schmerzt und betrübt sie sehr, dass sie vom Klerus und von den Laien mehr geehrt werden, als ihnen recht ist. Mit Scharfblick, so sagt es Benedikt XVI., hat dieser flämische Bischof einen charakteristischen Zug der franziskanischen Spiritualität erkannt, für den Clara sehr empfänglich war, nämlich die Radikalität der Armut in Verbindung mit dem völligen Vertrauen auf die göttliche Vorsehung. So erlangte Clara auch von Papst Gregor IX. Das sogenannte Privilegium Paupertatis, also das Privilegium der Armut, demzufolge sie und ihre Mitschwestern von San Damiano keinerlei materiellen Besitz haben durften. Es handelte sich damals mit diesem Privilegium Paupertatis um eine bemerkenswerte Ausnahme gegenüber dem damals geltenden Kirchenrecht, die ihnen als Anerkennung ihres heiligmäßigen Lebens zugedacht wurde. Und Clara wurde zur ersten Frau in der Kirchengeschichte, die eine schriftliche Regel verfasste und die dem Papst zur Approbation vorgelegt wurde, um das Charisma des heiligen Franziskus in allen Frauengemeinschaften zu bewahren, die zu dieser Zeit im Entstehen begriffen waren. Das ist auch ein historisch wichtiger Moment. Clara schreibt diese Regel, die das franziskanische Charisma für die Frauengemeinschaft zu bewahren sucht. Im Konvent von San Damiano lebte Clara in heroischer Weise die Tugenden, die, so können wir durchaus mutig sagen, eigentlich Tugenden für jeden Christen sind, die jeden Christen auszeichnen könnten. Die Liebe zum Herrn, die Demut, den Geist der Frömmigkeit und der Buße sowie die Nächstenliebe. Obgleich Clara die Oberin des Klosters war, wollte sie zum Beispiel den kranken Mitschwestern persönlich dienen, indem sie auch die niedrigsten Aufgaben übernahm. Sie bezeugt damit, dass die Liebe jeden Widerstand überwindet. Und wer liebt, der vollbringt jedes Opfer und jedes Werk mit Freude. Das ist letztlich auch Ausdruck der Armut und der Einfachheit. Der Mensch wird da reif und groß, wo er einfach liebt. Denn wer Liebe teilt, lässt die Liebe wachsen. Wer liebt, der empfängt dafür hundertfach zurück. Vielleicht kann uns hier ein Wort aus der Regel der heiligen Clara helfen und zugleich eine Ermutigung sein in diese Haltung der Einfachheit und Liebe, die den Christen auszeichnen sollte, hineinzuwachsen. In der Regel der heiligen Clara heißt es: Dem Leben und der Armut unseres höchsten Herrn Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter nachfolgen und bis ans Ende verharren. Weder Besitz noch Eigentum annehmen, weder ein Haus noch eine Niederlassung. Immer aber sollen sie besorgt sein, einander die Einigkeit der gegenseitigen Liebe zu bewahren, die das Band der Vollkommenheit ist.
Radio Horeb Spiritualität, Clara von Assisi und die Eucharistie. Das ist unser Thema in der Reihe Leben mit der Eucharistie. Unser Referent ist Professor Christoph Ohli, Studiendekan der Theologischen Fakultät Trier. Im ersten Teil haben wir auf die Tugenden der heiligen Clara geschaut. Wir fahren jetzt fort mit dem zweiten Teil.
So steht die heilige Clara als eine große heilige und auch geistliche Lehrerin vor unseren Augen, die aus ihrer spezifischen Berufung als Ordensfrau und Vermählte des Herrn allen Ständen in der Kirche eine gute Wegbegleiterin sein kann. Sie lehrt uns dies mit einem schönen Gebet, das auch für uns zu einem täglichen Wort an den Herrn werden kann. So wollen wir an dieser Stelle, bevor wir in den zweiten Teil nun hinübertreten, diese Gebetsworte der heiligen Clara aufnehmen und sie uns für ein Gebet in diesem Moment zu eigen machen. Mit der heiligen Clara beten wir: Glorreicher Gott, dir sagen wir Dank für das Geschenk unserer Berufung, für die unendlichen Wohltaten, für die Führung durch Zeit und Welt, für die Gnade der Bekehrung. Glorreicher Gott, dir sagen wir Dank für die Freude in dir, für die Liebe und Hilfe der Schwestern und Brüder, für ihren Trost und ihre Ermunterung, für das Privileg der heiligsten Armut. Glorreicher Gott, dir sagen wir Dank für das Leben dessen, der uns in seiner Armut Weg wurde, für die Demut dessen, der arm in der Krippe lag, für das Beispiel dessen, der arm durch die Welt ging, für die Liebe dessen, der nackt am Kreuz starb. Glorreicher Gott, dir sagen wir Dank für Jesus Christus, der unser Herr ist, für die Liebe seiner Mutter Maria und für die Worte und Taten unseres Bruders Franziskus, für die kleine Herde, zu der du uns in deiner Kirche erweckt hast. Vor allem aber, liebe Hörerinnen und Hörer, und damit kommen wir zum bestimmenden Thema der Eucharistie, ist die heilige Clara als eucharistische Heilige bekannt. Der schon erwähnte Thomas von Celano, der Chronist der Franziskanerfamilie, berichtet dazu eine entscheidende Szene. Die heilige Clara, so heißt es in der Überlieferung, schlug durch das heilige Altarsakrament die Sarazenen in die Flucht. Wer waren diese Sarazenen? Der Begriff Sarazenen bezeichnet nach den gängigen Lexika ursprünglich einen im Nordwesten der arabischen Halbinsel siedelnden Volksstamm. Doch in der Folge der islamischen Expansion wurde der Begriff dann in den lateinischen Quellen und im christlichen Europa zu einem Sammelbegriff für alle islamischen Völker, die ab etwa 700 nach Christus in den Mittelmeerraum eindrangen, meist unter dem Eindruck der von ihnen ausgehenden Piraterie, also der Eroberung der entsprechenden Städte und Ortschaften. Und so bedrängten eines Tages diese Sarazenen, diese islamischen Völkergruppen, auch Assisi, die Stadt des heiligen Franziskus. Und dazu wird Folgendes vom Chronist Thomas von Celano berichtet. Ich zitiere: Als die Feinde in ihrer Wut sich einmal auf Assisi, die Stadt, die der Herr besonders liebte, stürzten und das Heer sich sogar schon den Stadttoren näherte, drangen die Sarazenen, ein verruchtes Volk, die nach dem Blute der Christen dürsten und jeglichen Frevel schamlos wagen, bei San Damiano in die Gemarkungen des Ortes, ja sogar in das Kloster der Jungfrauen selbst ein, an einem Freitag im September 1240. Die Frauen vergingen vor Angst, ihre Stimme erzitterte vor Furcht, und sie brachten ihr Wehklagen zur Mutter Clara hin. Sie aber, die krank da niederlag, blieb furchtlos und ließ sich zur Tür führen, wo die Feinde hinlegen, und vor sich her ein silbernes, innen mit Elfenbein ausgelegtes Kästchen, in welchem der Leib des Heiligen der Heiligen andächtigst verehrt wurde, tragen. Als sie sich im Gebete Christus, ihrem Herrn, ganz und gar anheimgegeben hatte, sprach sie unter Tränen, »Willst du, mein Herr, deine wehrlosen Mägde, die ich in deiner Liebe erzogen habe, den Händen der Heiden überliefern? Beschirme, Herr, ich bitte dich, diese deine Dienerinnen, die ich jetzt nicht mehr beschützen kann.« Bald hörte sie von der neutestamentlichen Sühnestätte her eine Stimme, wie die eines Knäbleins an ihr Ohr dringen. »Ich werde euch immer behüten.« »Mein Herr«, sprach sie weiter, »und wenn es dir gefällt, so schütze auch diese Stadt, die uns um deiner Liebe willen ernährt.« Und Christus antwortete, »Schwere Heimsuchungen wird sie bestehen müssen, aber durch meinen Schutz wird sie sich behaupten.« Da erhob die Jungfrau Clara ihr tränenvolles Antlitz und stärkte die weinenden Schwestern, indem sie sagte, »Im Glauben beschwöre ich euch, meine Töchter, kein Leid wird uns geschehen, vertraut nur auf Christus.« Siehe, ohne Verzug, also gleich, war der Verwegenheit jener Hunde eine Schranke gesetzt, und sie erbebten und flohen schleunigst über die Mauern, die sie bestiegen hatten, und mussten der Macht der Beterin weichen. Sogleich verbot aber Clara jenen, welche die erwähnte Stimme gehört hatten, eifrig drohend Folgendes: »Hütet euch auf jegliche Weise, geliebteste Töchter, mit jemand, solange ich lebe, über jene Stimme zu sprechen.« Soweit aus diesen Niederschreibungen des Chronisten Thomas von Celano. Allein diese Szene, liebe Hörerinnen und Hörer, bezeugt diesen unerschütterlichen Glauben der heiligen Clara an die eucharistische Präsenz des Herrn und ihre tiefe, kaum in Worte zu fassende Liebe zu ihrem Bräutigam, dem sie sich in der Eucharistie ganz nahe wusste. Mit ihm war alles möglich, auch der Sieg über die Feinde des Glaubens, und dies sowohl im Inneren des Menschen als auch, wie hier in dieser Szene, im Äußeren dieser Welt. Die Klarissin Magdalena Bauer hat dies einmal mit Blick auf diese Szene wie folgt ausgedrückt: »Lächelnd hältst du, Clara, den, der dich hält. Lächelnd hältst du, Clara, den, der dich hält.« Also Clara hält den, der sie hält. Clara trägt Christus, von dem sie getragen wirkt. Sie birgt in ihren Händen Christus, in dem sie selbst geborgen ist. Für mich persönlich, liebe Hörerinnen und Hörer, begegnen sich hier Clara und die Heiligengestalt, die für dieses Tragen Christi und das Getragenwerden durch ihn schlechthin steht. Nämlich der heilige Christophorus, mein Namenspatron, der Christusträger, wie es übersetzt heißt, der, der Christus trägt und doch von ihm getragen wird. Ich meine, dass dies ein Bild für uns alle als Christen ist. Wir werden von ihm getragen, in seinem Wort und in den Sakramenten, vor allem aber in der Beichte und in der Eucharistie, in der er selbst gegenwärtig sich uns zur Nahrung und zur Speise der künftigen Unsterblichkeit macht. Doch zugleich dürfen wir ihn tragen, weil er uns sendet. Hinaus in diese Welt, hinein in alle Gegebenheiten unseres Lebens, in denen er gegenwärtig sein will. Getragen werden und ihn tragen. Das ist eucharistische Existenz im Geist der heiligen Clara und, ich darf hinzufügen, und des heiligen Christophorus. Getragen werden und ihn tragen. So lädt uns die heilige Clara ein, unser ganzes Leben als eucharistische Präsenz des Herrn zu deuten. Der heutige Provinzial der deutschen Franziskanerprovinz, Pater Cornelius Bohl, hat diesen Grundgedanken aus dem Leben der heiligen Clara vor einigen Jahren einmal in drei Schritten gedeutet. Ich möchte gerne seine Gedanken an dieser Stelle aufnehmen und sie Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur persönlichen Betrachtung, zur persönlichen Entfaltung weiterreichen. Da ist ein erster Punkt. Er sagt, die Eucharistie, so wie sie auch im Leben der heiligen Clara aufscheint, ist das Sakrament der Menschwerdung und der erlösenden Lebenshingabe Jesu Christi. Einmal, so zitiert Pater Bohl einen Bericht aus der Zeit der heiligen Clara, als die Schwestern glaubten, dass der Tod der seligen Mutter ganz nahe sei und der Priester ihr die heilige Kommunion des Leibes unseres Herrn reichte, sah diese Zeugin über dem Haupt der heiligen Clara ein überaus strahlendes Licht. Und es schien ihr, dass der Leib des Herrn ein kleines und sehr schönes Kind sei. In der Eucharistie ist der Sohn Gottes mit seiner ganzen Kraft und Dynamik gegenwärtig. Aber wie in seinem menschlichen Dasein ist er auch hier verborgen, unscheinbar, alltäglich, demütig. Ein Stück Brot. Und was ist alltäglicher als ein Stück Brot? Ein Stück Brot in den Händen einer Frau, die damit den Angriff gewaltbereiter Menschen abwehrt. Aber es ist eben nicht mehr nur Brot. Es ist der Leib des Herrn, es ist Christus selbst, gegenwärtig, hier in diesem Moment. In diesem Bild ahnen wir etwas vom Geheimnis der heiligen Clara und ihrer Schwestern. Ein verborgenes, unscheinbares, demütiges Leben als Form für die Kraft und den Glanz göttlichen Lebens. Das ist, so sagt es Pater Bohl, eucharistische Präsenz mitten in der Welt. Oder um es in einem anderen Bild meinerseits noch einmal auszudrücken, wir sind, wenn wir den Herrn in der Eucharistie empfangen, ein lebendiger Tabernakel, eine lebendige Monstranz, die seine Gegenwart mitten in der Welt bezeugen. Ich möchte einen zweiten Gedanken noch nennen, was diese eucharistische Präsenz im Leben der heiligen Clara ausmacht. Pater Bohl verweist darauf, dass die Eucharistie ein Sakrament der Communio ist, also der Gemeinschaft mit Christus und gleichzeitig untereinander in seiner Kirche. Im Brechen des Brotes, wie es in der Apostelgeschichte heißt, entsteht die Gemeinschaft der Kirche. Die Eucharistie als Sakrament des Pro nobis, des für uns, mein Leib hingegeben für euch, mein Blut für euch vergossen, ist das Zentrum unseres Daseins. Die Hingabe Jesu Christi bringt die vielen, bringt uns in die Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Oder um es mit den Worten des heiligen Augustinus zu sagen, wir empfangen, um zu werden, was wir schon sind, Leib Christi. Und wir werden immer mehr sein Leib, wenn wir zugleich bereit sind, in diese Logik des Für, des Pro Nobis einzutreten. Das zeigt die heilige Clara. Im Teilen der persönlichen Berufung und in der Hingabe des Lebens für andere entsteht eine Verbindung, ja mehr noch eine Gemeinschaft, die die Kirche ist. Und in der Christus selbst gegenwärtig ist. Auch das ist eucharistische Präsenz. Durch die Eucharistie die Gemeinschaft mit Christus und mit der Kirche zu leben. Und da ist schließlich noch ein dritter Punkt. Die Eucharistie ist das Bleiben bei Christus und zugleich das Sakrament der Wandlung, so sagt es Pater Bohl. Clara will in Christus bleiben, er soll in ihr bleiben, er soll Wohnung in ihr nehmen, sodass sie schreibt, durch die Gnade Gottes ist die Seele des gläubigen Menschen größer als der Himmel. Denn die Himmel mit den übrigen Geschöpfen vermögen den Schöpfer nicht zu fassen, die gläubige Seele allein ist seine Wohnung. Und weiter, wie also die glorreiche Jungfrau Maria ihn leiblich getragen hat, so kannst auch du ihn stets in deinem keuschen und jungfräulichen Leib geistig tragen, wenn du den Fußstapfen ihrer Demut und besonders ihrer Armut folgst. In und mit Christus bleiben, das ist eucharistische Präsenz. In 40 Jahren hat die heilige Clara das in San Damiano Tag für Tag gelebt. Heute auf ihn schauen. Und Amund meint genau das. Nicht etwas von gestern sammeln, aus Sorge um das Morgen, sondern im Vertrauen auf Gott und in der Dankbarkeit für ihn ganz im Heute da sein. Und so lauten die letzten Worte Claras auch: Herr, sei gepriesen, weil du mich erschaffen hast. Hier scheinen, so formuliert es Pater Bol sehr einprägsam, hier scheint nochmal das eucharistische Wasserzeichen ihres Lebens auf. Ja, ich danke dir, Eucharistein, dass ich da bin. Ich danke dir, dass ich auf ewig sein darf, weil du mich liebst. Gestern und heute und jeden Tag der Ewigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen unsere Überlegungen, ja, wir müssen unsere Überlegungen zum eucharistischen Leben der heiligen Clara beschließen. Aber wir wollen das tun mit ihren eigenen Worten, nämlich mit einer Segensbitte, die die heilige Clara einmal formuliert hat und die uns, glaube ich, eine schöne Hilfe sein kann, ganz aus und noch bewusster in der Gegenwart Gottes zu leben. So betet und bittet die heilige Clara, die große eucharistische Heilige: Herr, segne und behüte uns. Zeige uns dein Angesicht und erbarme dich unser. Wende uns dein Antlitz zu und schenke uns deinen Frieden. Herr Jesus Christus, du siehst unsere Not und hast Mitleid mit uns. Wir bitten dich um deines Erbarmens willen und durch die Fürsprache unserer heiligsten Mutter Maria, möge uns unser Vater im Himmel seine heilende Zuwendung schenken. Auf Erden gebe uns Wachstum nach deinem Willen, Lebenskraft und Reife, auf dass wir als Glieder deines Leibes Kirche immer mehr eins werden durch das Band der Liebe. Im Himmel aber nimm uns auf in die Gemeinschaft der Lebendigen, der schon in Liebe Geeinten. Segne uns mit der Fülle des Lebens, dem Reichtum der Menschen nach deinem Bild, den du väterlich deinen Töchtern und Söhnen schenkst und noch schenken willst. Lass uns allezeit deine zärtliche Zuwendung spüren und durch sie mit gleicher Liebe unsere Schwestern und Brüder lieben. Liebevoll hast du jede einzelne Seele gestaltet. Hilf uns stets, ihre Einmaligkeit zu ehren und zu achten und die Melodie zu hören, die du in ihr spielst. Mit Sorgfalt und Eifer wollen wir einander helfen, unser Leben nach dieser Melodie zu entfalten, damit uns gelingt, worum wir bitten. Sei du mit uns zu allen Zeiten und gib, dass wir alle Zeit in dir sind. Amen.
In der Reihe Leben mit der Eucharistie haben wir heute Gedanken von Professor Dr. Oli gehört über die Spiritualität der heiligen Clara von Assisi. Herr Professor Oli, was können wir persönlich tun, dass wir noch inniger in dieses eucharistische Leben hineinkommen?
Gut, wir haben ja versucht, auch vom Leben der heiligen Clara zunächst einmal so einige Grundaspekte wieder zu lernen. Was ist die Eucharistie? Was bewirkt sie? Also hier vor allen Dingen auch die Gemeinschaft mit Christus, die Gemeinschaft untereinander. Und wie wichtig es ist, auch bei Christus zu bleiben, um dann mit ihm auch in der eigenen Berufung leben und wirken zu können. Ob das jetzt in einem Kloster ist, ob das in der Welt ist, ob das als Laie ist, als Priester. Also dass wir da diese Verbindung mit Christus stärken. Und da zielt ja Ihre Frage darauf hin ab, wo sind eigentlich die Instrumente dafür? Wie können wir das tun? Ich denke mal, der Blick auf die Heiligen ist schon auch eine wichtige Hilfe, wie wir es jetzt auch versucht haben. Aber dann steht uns ja vor allen Dingen das Sakrament der Beichte zur Verfügung. Und da geht es wirklich darum, auch das Sakrament der Beichte regelmäßig zu empfangen. dass es zu einer Schule der Barmherzigkeit wird, auch eine Schule der Demut, die natürlich sagt, ich bin von Gott geliebt, aber ich bedarf auch seiner Liebe, ich bedarf seiner Barmherzigkeit. Ich bin nicht einfach sofort ein Heiliger, sondern da muss ich auch wirklich drum ringen, drum arbeiten. Und die Beichte schenkt mir die göttliche Gnade dazu. Also ich denke mal, das wäre ein wichtiges Instrumentarium, die regelmäßige Beichte. Und dann natürlich auch das, was wir in der eucharistischen Anbetung empfangen. Also dieses Anschauen Christi in der Monstranz, in der Gestalt des Brotes, die sein Leib ist, die Eucharistie fortsetzen. Es ist ja ein schönes Wort auch von Johannes Paul II. Aus seiner Eucharistie-Enzyklika überliefert, wo er sagt, machen wir das doch so, wie es der heilige Apostel Johannes getan hat. Und so wird es ja im Evangelium berichtet. Er lehnte seinen Kopf an die Brust des Herrn. Er lehnte sich an ihn. Das heißt, er wollte bei ihm sein. Er wollte seine Nähe erfahren und mit ihm auch all das besprechen, was sein Herz ausmacht. Und das ist letztlich das, was sich dort in der eucharistischen Anbetung tut. Ich richte meine Sinne auf Christus in der Gestalt des Brotes, seines Leibes, in der Monstranz. Ich staune, ich bete ihn an, ich bleibe still, aber ich darf mit ihm auch all das besprechen, was mir auf dem Herzen liegt. Und so wachse ich eigentlich darin, nicht nur Christus in der Kommunion zu empfangen, sondern wirklich solch ein eucharistischer Mensch zu werden, der mit dem spricht, der mit dem lebt, der in uns lebt und der zugleich in der Eucharistie auf uns zukommt, uns anschaut und mit seiner Liebe uns begegnet. Also ich denke, das sind all solche Möglichkeiten, man kann das Instrumentarien nennen oder Hilfestellungen, wie wir als Christen in dieser eucharistischen Haltung wachsen können.
Herzlichen Dank, Herr Professor Uhli, dass Sie bei uns waren. Dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Gerne tun wir das auch heute auf die Fürsprache der heiligen Clara, dass sie uns diese eucharistische Gesinnung mit ihrem Vorbild, aber auch mit ihrer Fürsprache erbitten möge. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paulus II., der heiligen Clara von Assisi sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Dankeschön. Diese Sendung bzw. die vorangegangenen Sendungen über das Leben mit der Eucharistie oder auch andere Sendungen von Professor Uhli können Sie gerne in unserer Mediathek auf unserer Homepage horeb.org noch einmal nachhören. Ab Montag können Sie wieder einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Am 28. April, das ist wieder ein Samstag, hören Sie den nächsten Vortrag mit Professor Uhli in der Reihe Leben mit der Eucharistie. Und zwar geht es da über die Juliana von Lüttich. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an unsere Spender. Radio Horeb finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Durch Ihre finanzielle Unterstützung kann Radio Horeb ein 24-Stunden-Programm aufstellen und auch ausstrahlen. Danke fürs Dabeisein, sagt Ihnen Renate Mewes.